Liebe Zuhörer, Leitung heutzutage ist oft schnell, laut und voller Erwartungen wie Wachstum, Sichtbarkeit und Veränderung. Und mittendrin stehen Leiter, die funktionieren müssen. Wie geht man als Leiter oder Leiterin gut mit dieser Spannung um? Ich spreche heute mit Thomas Herry. Er ist Theologe, Dozent, langjähriger Leiter in der Praxis und in der theologischen Ausbildung und Autor zahlreicher Bücher zu geistlicher Leiterschaft und Persönlichkeitsentwicklung. In seinem neuen Buch stellt er eine ganz andere Perspektive von Leitung vor und fragt, was, wenn gute Führung nicht zuerst eine Frage der Methode ist, sondern der inneren Haltung? Wenn es beim Leiten mehr um Maß, Verwurzelung und eine gewisse Gravitas geht, also um ein inneres Gewicht, das man nicht lernen, sondern entwickeln muss. Darüber spreche ich heute mit ihm in dieser Folge. Und als kleiner Tipp für Sie, bleiben Sie bis zum Schluss dran, wir haben am Ende eine Überraschung für Sie. Mein Name ist Arthur Reiswig, Sie hören FDR Podcast und Sie können sich freuen auf viele praktische und tiefe Gedanken und Impulse zum Thema Leiterschaft. So, jetzt begrüße ich ihn hier ganz herzlich bei mir im Studio. Herr Herry, herzlich willkommen.
Vielen Dank.
Ich freue mich sehr auf das Gespräch. Herry, Menschen, die Sie kennen, die beschreiben Sie oft als jemanden mit großer innerer Ruhe und auch Gravitas. Wir kommen auch gleich darauf, was das bedeutet. War das in Ihrem Leben eigentlich schon immer so oder haben Sie diese Führungsweise auch vielleicht schmerzhaft erlernen müssen in Ihrer Biografie?
Ich habe zwei Seelen in meiner Brust, muss ich gestehen. Ich habe einen Vater gehabt, der eine große Ruhe ausgestrahlt hat und ich merke, dass ich dort anknüpfen kann. Ich habe eine sehr tätige Mutter, die so nach dem Motto gelebt hat, also es gibt immer was zu tun und ich habe auch diese Seele in meiner Brust. Und ja, als junger Mensch muss ich sagen, da war vielleicht dieser Unruheanteil auch stärker in mir, hat mich auch an Grenzen gebracht, in eine Krise gebracht, die schmerzhaft war, gesundheitliche Einbruch zur Folge hatte. Und ich musste das nochmal stärker lernen, wieder auch das Maß halten, das Loslassen, das Vertrauen in der Gegenwart Gottes zur Ruhe kommen. Also ja, da ist schon auch ein Lernweg mit dabei auf meinem Weg.
Das hat sicherlich auch Einfluss auf Ihr neues Buch gehabt, das den Titel Führungsweise trägt. Und dieser Titel spielt ja bewusst mit dem Wort Weise. Das impliziert ja, dass Führung aus Ihrer Sicht nicht primär eine Technik ist, sondern vielleicht vielmehr als Haltung und Lebensform zu verstehen ist. Wann haben Sie in Ihrer eigenen Leitung gemerkt, dass das Wie manchmal wichtiger ist als das Ergebnis oder die Methode? Gab es da eine konkrete Situation, wo das Ihnen bewusst geworden ist?
Es war weniger eine konkrete Situation als, sagen wir mal, nach 2, 3 Jahren intensiver Gemeindearbeit. Ich habe festgestellt, und das liegt ja eigentlich auf der Hand, es gibt eine äußere Seite des Führens, also das hat mit Fertigkeiten zu tun, es hat mit dem Handwerk des Führens zu tun, das man lernen kann, es hat mit Tools, mit Methoden, die sich bewähren, auch im kirchlichen Kontext zu tun. Aber ich habe bald einmal gemerkt, dass mich das nicht rettet. Und dass es eine innere Seite gibt und letztlich spricht auch die Bibel ja davon, wenn Paulus an Leiter adressiert, wenn er Leiter adressiert, dann spricht er sehr oft eben Charakterdinge an. Ich finde auch interessant dort, wo dann in den Pastoralbriefen Leitung charakterisiert wird, also nach welchen Kriterien soll man Leiter wählen, da kommen ganz viele innere charakterliche Voraussetzungen. Also das, was mit, ich würde es jetzt in meinem eigenen Kontext sagen, aus innerer Ruhe, aus der Aufgabe, sich selbst zu führen, die Liebe und die Geduld mit Menschen zu haben, den Mut, auch etwas Kritisches anzusprechen. Also es gab nicht das eine Erlebnis, aber das Merken, das Äußere kann ich mir aneignen, ohne dass ich mich verändern muss, das Innere nicht.
Würden Sie sagen, dass diese persönlichen Charaktereigenschaften deswegen so betont werden, weil sie dazu führen, dass man eher die Leute erreicht und sie mitnehmen kann auf den Weg, den man vorhat, in Verantwortung?
Ja, ich würde sogar sagen im kirchlichen Kontext, aber ich würde es nicht nur darauf begrenzen. Das größte Vertrauen, das ein Leiter gewinnen kann, ist, wenn die Leute merken, dass er auf dem Weg ist, dass er ein Lernender ist, dass er seine Seite sieht, die bei ihm liegt, auch an inneren persönlichen Prozessen, Umgang mit Fehlern, sich entschuldigen können, dankbar sein. Je mehr ein Leiter das ausdrückt, dass er hier auch ein Lernender ist, dass er auf dem Weg ist, umso mehr Vertrauen nehmen die Menschen, glaube ich. Natürlich geht es auch um Kompetenz, auf jeden Fall. Aber wenn das fehlt, Kompetenz alleine hat noch kein Leiter gerettet.
Mhm, vielen Dank. Für die Zuhörer, die das Buch noch nicht gelesen haben sollten, Ihr Buch besteht, wenn man so möchte, aus drei Säulen und die lauten maßvoll leiten, weise verändern und verwurzelt leben. Und ich würde gerne mit Ihnen diese drei Säulen nacheinander etwas betrachten. Sie betonen in Ihrem Buch das Maßvolle im Leiten. Warum ist Maßhalten gerade in einer Zeit von Beschleunigung und Leistungsdruck, in der wir uns ja befinden, so zentral für eine gute Führung?
Ja, es liegt ein bisschen auf der Hand, denn unsere Gesellschaft und auch manche Menschen, vielleicht ist es auch ein bisschen ein Männerding oder nicht nur, aber doch auch, lebt so ein bisschen nach immer mehr, immer schneller, immer effizienter, immer weiter. Und mir ist aufgefallen bei Thomas von Aquin, diesem Kirchenlehrer aus dem 13. Jahrhundert, er schreibt sehr differenziert über das Streben nach dem Großen. Und er differenziert eben, indem er sagt, das Streben nach dem Großen ist etwas Gutes, aber es gibt eine relativ unsichtbare Grenzlinie, die dann über dieses Streben nach dem Großen, nach dem guten Großen da liegt und die man schnell mal überschreitet und dann ist die Nähe zur Überhöhung und zur Vermessenheit da. Und ich beobachte das auch im kirchlichen Kontext, so die beiden Tendenzen, oder man kann sie auf beide Seiten vom Pferd fallen. Man will also unbedingt den Erfolg haben in möglichst schneller Zeit. Ich denke, das ist so ein bisschen die Falle des jungen, oft männlichen Leiters. Und dann gibt's die andere Seite der Kleinmut. Denn man traut sich nichts zu, man stellt sich dann doch zu sehr immer zur Seite, man wartet lange ab, man vermeidet nötige Schritte. Ich denke, dass manchmal auch Personen, die sich nicht so recht zutrauen, manchmal sind es Frauen, es gibt aber auch Männer, dass die dann zurückbleiben mit dem, was sie eigentlich zu geben hätten. Also ich sehe einfach, da das Maß zu finden, ist wirklich eine Herausforderung. Und für den einen heißt es, in die Richtung oder in die andere Richtung, sich auch Grenzen zu setzen und vorwärts zu gehen.
Das führt mich direkt zur nächsten Frage. Was würden Sie eben sagen? Wo verlieren Leiter am meisten und am ehesten das rechte Maß? Ist es vielleicht diese Selbstaufopferung oder der Drang, dass man Wachstum, Sichtbarkeit und Anerkennung erleben möchte? Vor allem im kirchlichen Kontext, wo ja Wachstum in Zahlen oder Erfolg in Zahlen gar nicht immer so greifbar messbar ist.
Ja, ich habe beides erlebt, ich beobachte beides, auch bei Menschen, die ich begleite. Es gibt wirklich diejenigen, die selber dann, und das ist ja dann immer ein guter Punkt, sagen, ich bin ein Stück getriebener und wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, ich will es besser machen als die anderen. Und das ist immer ein heilsamer Moment. Also ich glaube schon, es hat auch mit Persönlichkeit zu tun. Und welches so die Grundkräfte sind, die da in mir schlummern, in einer bestimmten Aufgabe. Aber eben, es gibt auch die anderen. Es gibt diejenigen, die das Gefühl hätten, dass sie immer für die anderen da sein müssen, zu jeder Zeit, die sich wirklich in diese Selbstopferung hineingehen und die auch eigentlich dauernd am Anschlag sind, weil ja, diese Furcht da ist, ich darf hier keinen enttäuschen. Ich hatte gerade letzte Woche mit einem ganz tollen Leiter ein solches Gespräch, der sagt, ich habe mich so verrannt, ich muss Maß halten, ich muss zurückgehen, ist kurz vor dem gesundheitlichen Kollaps. Und jetzt sagt er, ich werde ein, zwei Leuten etwas sagen müssen, dass ich da nicht mehr dabei sein werde. Und ich schaffe es eigentlich fast nicht, weil die werden enttäuscht sein. Also es gibt halt beides, je nachdem.
Wenn wir jetzt Zuhörer haben, die sich in einem dieser beiden Punkte wiederfinden, was sind Ihrer Erfahrung nach ganz praktische Tipps, um sich selbst immer wieder zu prüfen und vielleicht auch davor zu bewahren, das richtige Maß zu verlieren? Wie kann ich da als Leiter ganz praktisch auf mich Acht haben?
Es ist immer hilfreich, wenn man es nicht geschafft hat und es dann merkt. Also oft ist ja genau das, dass es nicht gelingt, dass man in die eine oder andere Seite wirklich vom Pferd fällt, manchmal ein Moment auch des Erwachens. Und dass man dann aber nicht alleine ist. Also ich sage deshalb, etwas vom Wichtigsten, was ein guter Leiter hat, ist Begleiter, ist ein Mentor, ist ein Coach oder ein Seelsorger, je nachdem, wie man das Kind nennen will, wo er über diese inneren Prozesse oder diese inneren Neigungen, ob sie ihn nun nach vorne drängen oder ob sie ihn dauernd zurückhalten, sprechen kann. Und ich für mich muss sagen, ja, am besten ist, du trittst ins Fettnäpfchen und lernst daraus und reflektierst das und schaust hinter die Kulisse. Präventiv ich traue der Sache nicht so richtig. Man lernt am meisten aus Fehlern.
Okay, vielen Dank. Die zweite Säule Ihres Buches, die ich eben schon genannt hatte, ist das weise Verändern. Was unterscheidet eine weise Veränderung von klassischem Change Management? Können Sie vielleicht ein Beispiel nennen, wo Veränderung zwar strategisch richtig, aber nicht unbedingt weise war?
Also es gibt ja sehr viel begründete, wie Sie sagen, begründete Veränderungen. Ich glaube, weise wäre, und ich versuche ein Beispiel zu geben dann, ist, wenn man den Blick eben nicht nur in einer Veränderung als Leitungsperson, nicht nur nach vorne richtet, auf das angestrebte Ziel einer Veränderung, sondern immer und zugleich nach links und nach rechts, was es mit den Menschen macht. Ich kann ein Beispiel geben aus meiner eigenen Geschichte als Pfarrer einer Gemeinde, als Pastor. Wir sind als Gemeinde irgendwann mal an Wachstumsgrenzen gestoßen und es stand die Frage im Raum, wie machen wir das? Zweiten Gottesdienst, sogar einen dritten Gottesdienst, traditionellen, einen moderneren Gottesdienst. Und ich muss wohl uns als Leitungsteam mit dazu nehmen, wir waren zu schnell im Versuch, das umzusetzen. Und es gab relativ viel Widerstand. Und ich habe ihn damals gedeutet als pure Verweigerung. Heute weiß ich, es hatte mit Angst zu tun. Also Angst der älteren Generation abgeschoben zu werden in ein Gottesdienstgefäß, in dem sie nur noch unter sich sind und sich fernzuhalten von den Jungen so quasi, damit sie sich nicht stören an dem vielleicht etwas moderneren Stil. Ich habe das zu wenig verstanden. Ich dachte einfach, ach, die sind in ihrem alten Trott und die wollen, dass immer alles so bleibt. Ich habe nicht verstanden, dass es mit Angst zu tun hat, abgeschoben zu sein. Jetzt denke ich speziell an die ältere Generation. Heute würde ich sagen, der Widerstand ist ein Ausdruck von Verlustängsten. Und das wahrzunehmen und auszuhalten, nicht den Leuten auch nicht auszureden, es gnädig aufzufangen, es zu anerkennen, denn es ist Verlust. Also nicht immer nur zu sagen, es gibt hier ein Win-Win, wir werden alle Gewinner sein. Nein, zuerst werden wir was verlieren, etwas Vertrautes. Und ob es zum Gewinn wird, muss sich erst noch zeigen. So, vielleicht soweit.
Das heißt, es geht nicht nur um das Ziel, das man als Leitung anstrebt, sondern man sollte eben auch diese verschiedenen Dimensionen und Ebenen im Blick haben. Ist der Weg, den wir anstreben für die Gemeinde oder die Leute, die uns anvertraut sind, gut? Was macht das mit den Leuten?
Genau. Ja. Mhm. Fingerspitzengefühl. Und zwar nicht eins, das dann ins Zögern verfällt und gar nichts mehr traut. Ich glaube, man muss den Mut haben, tatsächlich zuzumuten und zu gestalten und sich gleichzeitig nicht wundern, wenn das Ängste auslöst und das fröhlich bejahen. Da werden einige Widerstand leisten. Sie haben Angst. Ich versuche zu verstehen, wo die Angst ist, sie ernst zu nehmen, ihr Raum zu geben und dann aber trotzdem den Weg nach vorne suchen. Und das braucht Fingerspitzengefühl. Das ist eine Frage der Sorgfalt. Und ja, offen gesagt, als ganz junger Leiter fehlte mir an manchen Stellen diese Sorgfalt. Mhm.
Die dritte Säule ist das verwurzelt Leben. Das impliziert auf den ersten Blick, wenn man das hört, natürlich Tiefe, aber auch irgendwie Stillstand, während Leitung ja oft Bewegung und Tempo verlangt, sage ich mal. Wie rettet man seine geistlichen Wurzeln in einem vollen Terminkalender als Leiter oder Leiterin?
Ja, das ist eine der tatsächlich schwierigsten Aufgaben überhaupt in der heutigen Zeit, wenn man leitet. Ich glaube aber, das ist dieses Thema oder das maßvoll Leiten, das weise Verändern führt uns am Ende unweigerlich genau an diesen Punkt. Nämlich zu sagen, das gelingt nur, wenn ich verwurzelt lebe. Also wenn ich mein Leiten als Mandat verstehe, dass ich eine Aufgabe an mir selbst habe, nämlich mich im Glauben, in den Kräften des Glaubens zu verwurzeln. Und das ist unglaublich umkämpft. Also schon nur, ich habe mir dann doch relativ früh auch aus notvollen Grenzerfahrungen hinaus stille Tage verschrieben, einmal im Monat, dem ganzen Pfarrteam. Und manchmal mehrere Tage am Stück Rückzug, raus aus den Aufgaben, um wieder kraftvoll in die Aufgaben reinstehen zu können. Auch um manche Klärung zu finden, die man auch nur in der Distanz findet, im Blick auf ganz konkrete Fragen auch des Leitens. Und das war immer umkämpft, immer. Immer den Abend vorher hast du das Gefühl, diesmal kann ich nicht gehen. entweder ist in der Familie etwas, das nicht rund läuft, oder es ist sonst ein Notfall. Und ja, manchmal geht es tatsächlich nicht. Aber ich habe gelernt zu sagen, ich gehe in den Rückzug, ich gehe in die Stille, in die Zeit, allein mit Gott, auch wenn es jetzt gerade so aussieht, als könnte ich mir das nicht leisten.
Was sind Ihrer Erfahrung nach Warnsignale, an denen man als Leiter merkt, okay, ich bin gerade dabei, meine Wurzeln zu verlieren? Gibt es da so Dinge, die Ihnen begegnet sind in Ihrer eigenen Tätigkeit als Leitungsverantwortlicher?
Ja. Wenn es mir schwerfällt zuzuhören, wenn mich Schwierigkeiten zu sehr aufreiben. Ich habe 2-3 Mal, Klammer hierzu, dass meine Frau, wenn ich nach Hause kam und ich habe mich über irgendjemanden oder etwas aufgeregt, dass sie gesagt hatte, Thomas, was regst du dich so auf? Das steht jetzt in keinem Verhältnis zu dem, was da passiert ist. Und dann merkte ich, aha, okay. Ich bin gerade so ein bisschen wurzellos unterwegs, da fehlt mir was, da bin ich irgendwie nicht verankert im Moment. Und deshalb überhöhe ich manche Situationen, andere verharmlose ich. Wenn ich mich in Konflikten verheddere, ist das oft auch ein Ausdruck. Wenn dieses Fight or Flight so stark in mir ist, also kämpfen gegen etwas oder jemanden oder davonlaufen, Überempfindlichkeit, wenn ich auf jeden höre oder auf keinen mehr höre, das sind so Dinge, die ich bei mir selbst beobachten, aber oft auch im Kontext mit anderen, wo so Konflikte auftauchen, sehe, das sind so die paar Dinge, die dann regelmäßig auftauchen.
Ich stelle es mir auch schwierig vor in der Praxis und würde Sie gerne fragen, wie es Ihnen dort dabei geht. Es ist ja auch eine Spannung zwischen gesunder Nähe, aber auch gesunder Distanz. Also je mehr ich emotional involviert bin, was sicher auch dazugehört, desto eher verwickle ich mich vielleicht in solchen Situationen. Wie schaffen Sie es da auch, eine gesunde Distanz innerlich zu wahren, nicht nur zu den Personen, sondern auch zu der ganzen Aufgabe in einem guten Sinne, dass man sich nicht zu schnell verwickeln lässt emotional?
Ja, da haben wir schon auch einige Impulse von außen geholfen, zum Beispiel des jüdischen Rabbiners Edwin Friedman. Der hat, ist ein US-amerikanischer Rabbiner, ich glaube sogar Therapeut gewesen und Gemeindeberater gewesen. Er hat viel genau an diesem Thema gearbeitet. Wie ist es möglich, nahe an den Menschen zu bleiben, ohne in eine Überidentifikation sowohl mit der Aufgabe wie auch mit den Menschen zu fallen, sich rauszunehmen und für sich selbst Klarheit zu finden in gewissen Themen. Und ja, das habe ich tatsächlich ziemlich studiert für mich, weil ich wusste, genau das ist meine Schwierigkeit. Entweder ich habe eine Überidentifikation in der Aufgabe und nehme es dann Dinge viel zu persönlich, und es geht um mich und meinen Erfolg oder meinen Misserfolg. Oder aber ich distanziere mich und sage, ja, ich will damit nichts zu tun haben. Ich habe bei ihm gelernt, wie man die Balance hält. Und dass das ein lebenslanger Prozess ist, den man am besten zu Hause übt in der eigenen Familie, weil das Thema hat man dort auch.
Vielen Dank. Welche Rolle spielt bei all dem, was wir jetzt gehört haben, die sogenannte Gravitas, von der Sie im Buch ausführlich schreiben? Und was ist eigentlich Gravitas?
Ja, mir gefällt dieses Wort wunderbar, weil es im Grunde genommen mehrere Bilder vielleicht auch einschließt. Es hat irgendetwas zu tun mit Festigkeit. Es hat zu tun mit einer gewissen Schwere, aber in einem positiven Sinn, nicht in die depressive Schwere, sondern so, hier stehe ich und kann nicht anders bei Luther, so im Sinne von, ich bin ganz da, ich stelle mich da rein, ich halte durch. Es gibt schöne Geschichten von Menschen im Gefängnis, Nelson Mandela, Václav Havel, Dietrich Bonhoeffer, die eigentlich in sehr misslichen Umständen sich selber auch ein Stück ein Programm gegeben haben. Ich will mir hier meine Standfestigkeit durch diese missliche Situation nicht rauben lassen. Also das sind Menschen, die haben um Gravitas gerungen. Ich würde auch sagen, man könnte sie beschreiben als eine Mischung zwischen natürlicher Autorität, die wächst oder gewachsen ist, und Charakter. Also Einfluss nehmen in der Sache, aber auf eine integere Art und Weise sich gehalten wissen, ausdauernd bleiben, eine gewisse Robustheit, die es braucht beim Leiten. Also das alles ist für mich irgendwie eingepackt in diese Gravitas, und ich glaube, man braucht sie, um in dieser Zeit heute leiten, mit Menschen unterwegs sein zu können, durch Misserfolge, eigene und schwierige Umstände hindurch irgendwie einfach die Flinte nicht ins Korn zu werfen.
Mhm. Gibt es ein biblisches Vorbild, das für Sie diese Führungsweise am ehesten verkörpert? Und wenn ja, was können wir ganz konkret von dieser Person lernen?
Es ist ja ein bisschen eine, wie soll ich sagen, mit Bedauern kann man es sagen, dass wir von biblischen Führungspersönlichkeiten gar nicht so viel erwarten, wie genau sie geführt haben und wie sehr sie da aus den inneren Wurzeln gelebt haben, weil das oft sehr kurze Berichte sind und man kann mehr ahnen, als dass man es sieht. Es gibt aber zwei Ausnahmen. Das eine ist Mose, wo man ihn wirklich über eine lange Strecke verfolgen kann, wie er in einer Führungssituation sich bewähren musste. Und das zweite ist Jesus selbst, wie er denn diese 12 Jünger leitet und begleitet. Und bei beiden sehe ich etwas Ähnliches. Also ich würde fast sagen, Jesus ist der neue Moses, das sagt man ja auch in anderer Hinsicht, in theologischer Hinsicht. Aber für beide trifft es zu, dass sie viel Widerspruch erlebt haben, dass sie erstaunlich gnädig mit dem Widerstand von Menschen umgegangen sind, dass sie sich viel Zeit genommen haben für die Menschen, dass sie geduldig geblieben sind, dass sie sich immer wieder im himmlischen Vater, in Gott verankert haben. Und ganz besonders bei Jesus sieht man es super, finde ich, wie er die Jünger vorbereitet auf eine schwierige Zeit und sich auch nicht beirren lässt vor ihrem davonlaufen vor ihrem Versagen, sondern bei ihnen dranbleibt. Also da ist bei Jesus ist ganz, ganz, ganz viel drin. Aber abgebildet oder vorausgedacht schon bei Mose.
Gab es beim Schreiben des Buches für Sie ein Kapitel oder vielleicht sogar eine neue Erkenntnis, die Sie selbst ganz besonders herausgefordert oder vielleicht sogar auch verändert hat?
Ja, es ist sicher schon auch dieses ganze Gravitas-Thema. Ist für mich ein anhaltendes Ringen. Denn ja, ich lebe ja in einer Zeit, in der alles schnell geht, in der man effizient sein möchte, aber ich merke auch immer wieder, das hat auch seinen Preis. Es fällt mir nicht ganz leicht, bis heute nicht, mich rauszunehmen oder auch dann, wenn ich mich rausnehme, wirklich jetzt zu sein vor Gott und aus ihm zu leben, ihn zu empfangen. Das empfinde ich immer noch als eine große Herausforderung. Dieses Ringen ist für mich nicht abgeschlossen. Ich schreibe da auch, indem ich mich selbst wieder neu adressiere.
Mhm. Danke für diesen ehrlichen Einblick. Wo sehen Sie als vorletzte Frage, dass gerade auch kirchliche Leitung sich vielleicht heute manchmal zu unkritisch von säkularen Führungsmodellen prägen lässt? Und wo wäre vielleicht genau das sogar manchmal hilfreich?
Ja, das ist eine gute Frage. Nun, das ist so eine Sache. Ich habe lange über diese Frage nachgedacht für mich, weil ich ja immer auch profitiert habe von guten Modellen und guten Tools. Ich glaube, der Punkt, das Problem sind nicht so sehr die Modelle. Das Problem ist die Haltung und die Erwartung, die wir an sie haben. Also man merkt es immer wieder bei Trends, auch in Kirchen und Leitungsthemen. Da gibt's so Trends und da kommt wieder ein Tool und alle rennen darauf, weil sie denken, das ist das Tool, das uns rettet. Und ich sage immer, es wird uns kein Tool retten. Im Reich Gottes sind es keine Methoden, keine, wie es die Kirche dort macht. Das wird uns nie retten, sondern wenn wir es nutzen im Wissen, dass das eigentlich, um das es im Reich Gottes geht, durch kein Tool erreicht werden kann, dann vielleicht könnten wir es nutzen. Also mir hilft hier, was Bonhoeffer sagt im Blick auf die Gemeinschaft. Er sagt, Gemeinschaft ist eine pneumatische Wirklichkeit. Das heißt, du kannst sie nicht einfach machen. Du kannst sie nicht einfach wollen und dann haben wir geistliche Gemeinschaft. Sie ist etwas, was der Geist selbst stiftet und von ihm geschenkt werden muss. Und ich würde das übertragen, und ich tue es ja auch im Buch, indem ich sage, auch Leitung ist und der Umgang mit Modellen, es ist eine pneumatische Wirklichkeit. Am Ende wird uns keine noch so gute Idee und Modell retten, sondern es ist unverfügbar, dass das geschieht, was Gott will, und dass ich diese Haltung einnehme im Anwenden auch von durchaus sinnvollen Tools. Das scheint mir fast das Wichtigste, als dass ich das eine Tool für säkular und unbrauchbar erkläre und das andere für besonders geistlich. Ich glaube, die Trennlinie liegt woanders.
Mhm. Zum Schluss noch eine persönliche Frage. Wenn Sie heute auf Ihr eigenes Führungsleben zurückblicken, welche Führungsweise würden Sie Ihrem jüngeren Ich mit auf den Weg geben?
Nimm dich nicht so wichtig und trau dir etwas zu. Das klingt ein bisschen wie ein Widerspruch, aber ich kannte ja beides oder ich kenne es bis heute. Man nimmt sich zu wichtig und manchmal traut man sich nichts zu. Und ich habe beides gebraucht in meinem Leben. Beide Zuspruch von Leuten, die sagen, nee, es geht jetzt gar nicht so sehr um dich. Oder auch mal den Zuspruch von Freunden, hey, trau dem, was du hast. Halt es nicht zurück. Du hast was zu geben. Je nachdem, in welchem Moment gerade steckt. Und vielleicht auch noch, hab viel Geduld mit den Menschen. Dieser Satz hat mir tatsächlich ein Pastor, als ich frisch in die Gemeinde kam, am zweiten, dritten Sonntag gesagt, als er da in der Predigt saß, kam er nachher zu mir und sagte, du musst viel Geduld haben mit den Menschen. Ich hatte sie dann in der Folge nicht immer, aber sein Satz war richtig. Und ich würde mir ihn wiedergeben, wenn ich zurückgehen könnte. Und liebe die Menschen von ganzem Herzen. Das, glaube ich, ist etwas vom Wichtigsten. Gott und die Menschen lieben aus ganzem Herzen und das zur Priorität zu erklären.
Herr Harry, ich danke Ihnen vielmals für dieses sehr angenehme Gespräch und die vielen so tiefen und hilfreichen Impulse. Ich wünsche Ihnen für Ihre Arbeit weiterhin gottesreichen Segen.
Ganz herzlichen Dank und das wünsche ich auch allen, die uns zuhören.
Damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Wenn Sie das Thema angesprochen hat, dann lohnt sich auf jeden Fall ein Blick in das Buch Führungsweise von Thomas Harry. Und Sie haben die tolle Möglichkeit, dieses Buch zu gewinnen. Wir verlosen 3 Exemplare. Alle Informationen zur Teilnahme finden Sie in der Beschreibung zu dieser Podcast-Episode. Die Teilnahme ist möglich bis zum 6. Februar diesen Jahres. Danke, dass Sie heute wieder mit dabei waren. Bis zur nächsten Folge des FDH-Podcasts.